Ja, der Bruder Waldmann aus der Versammlung Steglitz-Ost ist hier. Den haben wir eingeladen und sein Thema wird sein, wie man Satans Schlingen meidet. Bitte, Bruder Waldmann.
Ja, wir sind heute Nachmittag hier, weil wir uns über einen gemeinsamen Gegner unterhalten werden und müssen sogar. Das ist Satan, der Teufel. Und wir können ruhig sagen, dass die meisten Menschen, die wir heute antreffen, mit denen wir versuchen, über Gott und über sein Königreich zu sprechen, zusammen mit dem Glauben an Gott auch den Glauben an einen Teufel verworfen haben. Und das kommt ihm sehr entgegen. Er arbeitet gerne anonym, er hat es gerne, wenn die Menschen nicht an ihn glauben. Umso besser kann er dann aus dem Hintergrund wirken. Und das ist im Grunde genommen schon eine Schlinge, nicht? Wer nicht an ihn glaubt, nun, den kann er als leichte Beute dann auch ausmachen. Aber Gottes Wort holt ihn aus dem Dunkel heraus und stellt ihn ins Licht, damit wir ihn als Gegner erkennen können und damit wir auch seine Methoden erkennen können und was noch viel wichtiger ist, wie wir uns auch gegen seine Methoden wappnen können, was wir dagegen tun können, wie wir dagegen halten können. Das wird so Teil des Vortrages heute sein. Wir wollen zunächst uns einmal mit unserem Gegner kurz beschäftigen. Das Wort Satan und Teufel kommt ungefähr 75 Mal in der Bibel vor. Das eine heißt Widerstandsleistender, nämlich Satan, und das andere heißt Verleumder, also wenig schmeichelhaft. Und man sieht, dass er keine guten Interessen hat. Sein Eigenname, den er als Geistgeschöpf einmal erhalten hat, ist nicht bekannt und wird auch nie bekannt werden. Und daraus resultiert höchstwahrscheinlich auch sein Bestreben, den Namen Gottes ebenfalls im Dunkeln zu halten. Aber das hat er nicht geschafft, nicht? Der Name Gottes, Jehova, ist auf der ganzen Erde bekannt gemacht worden, während sein Name für immer im Dunkel verschwunden ist. Aber mit ihm selbst wollen wir uns beschäftigen. In 1. Johannes 5, Vers 19 erfahren wir etwas über seinen Einflussbereich oder seinen Wirkungskreis. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19. Für die meisten ein sehr bekannter Text. Der Johannes schreibt hier, wir wissen, also er meint seine Mitchristen, wir wissen, dass wir von Gott stammen, aber die ganze Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. Auch Berlin. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die ganze Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. Und er macht sich alles zunutze, was er kann, um seinen Einfluss auf Menschen geltend zu machen. Was sind seine Motive und seine Absichten? Nun, Satan wurde genau wie andere Geschöpfe vollkommen erschaffen. Aber er legte einen übertriebenen Stolz an den Tag. Er wollte selbst angebetet werden. Ja, er wollte es besser machen wie Gott. So anmaßend war er. Er wollte seinem Erschaffer überlegen sein und das wird sehr deutlich, wenn wir das Buch Hiob einmal aufschlagen. Wir kennen ja diesen Begriff Hiobs Nachrichten oder Hiobs Botschaften. Das bedeutet, dieser treue Mann, dem ist alles genommen worden, was er hatte. Er war materiell sehr reich und der Satan hat behauptet, also nimm ihm mal alles weg, nicht? Und dann wirst du schon sehen, dass der Hiob sich von dir abwendet. Nun, und Gott gestattete dem Satan, das zu tun, und er machte sich sofort daran. Der hat sogar ihm seine Kinder weggenommen, indem er sie zu Tode brachte. Und nachdem all das passiert ist, berichtet die Bibel, dass der Hiob weiterhin treu war, nicht? Er machte Gott keine Vorwürfe, und das muss Satan gewurmt haben. Und jetzt erscheint er wieder vor der Person Jehovas, der Satan nämlich, und Satan macht ihn aufmerksam und sagt, nicht, hast du gesehen, mein Knecht Hiob ist mir treu weiterhin. Und jetzt ist interessant, das verrät einiges über Satans Motive und Absichten im Kapitel 2 von Hiob in den Versen 4 und 5. Aber Satan antwortete Jehova und sagte, Haut um Haut und alles, was ein Mensch hat, wird er für seine Seele geben. Alles, was ein Mensch hat. Es ging ihm also nicht mehr nur um Hiob, alles, was ein Mensch hat. Und damit sind wir alle mit einbezogen in diese Streitfrage. Alles, was ein Mensch hat, würde er geben, auch sein Leben. Wenn es um sein Leben geht, würde er geben. Nicht? Das behauptete Satan. So, und jetzt geht er noch weiter und das verrät viel über seinen übersteigerten Stolz. Strecke zur Abwechslung, also Satan zu Gott, ne? Strecke zur Abwechslung doch deine Hand aus und rühre sein Gebein an und sein Fleisch und sieh, ob er nicht dir direkt ins Angesicht fluchen wird. Also, der wollte Gott reinlegen, das muss man sich mal vorstellen. Der Satan wollte Jehova reinlegen. Er sagte, also tu du ihm mal Böses, nicht? Streck du deine Hand aus gegen ihn. Dann hätte er Grund gehabt zu sagen, nicht? Ach, guck mal an, nicht? Jehova tut seinen Geschöpfen Böses an. Aber Jehova sagte zu ihm ab Vers 6, also frei übersetzt, nein, nein, mein Freund. Das heißt, sein Freund war er ja nicht, nicht? Aber wenn du willst, dann tu das bitte selber. Du darfst deine Hand ausstrecken, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das Leben darfst du ihm nicht nehmen. Aber da wird klar, was für ein übersteigertes Selbstbewusstsein der Satan hatte. Er wollte sogar nicht Gott reinlegen, indem er ihn veranlassen wollte, dem Hiob direkt Böses zu tun. Und wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Hiob blieb trotzdem treu und er wandte sich nicht von Gott ab. Aber die Frage ist, wie würden wir heute reagieren in einer ähnlichen Situation, wenn uns Schlechtes widerfährt? Würden wir, so wie wir es im eingangs gesungenen Lied zum Ausdruck gebracht haben, weiterhin weise handeln? Würden wir auf Gottes Seite bleiben? Würden wir durch unser eigenes Leben, durch unser Handeln, durch unser Denken sogar dem Satan eine Abfuhr erteilen, eine Absage erteilen und sagen, nein, wir bleiben auf Gottes Seite, komme, was da wolle? Das ist die Frage, nicht, vor der wir alle stehen. Wir wissen, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe, so beschreibt es Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8. Und ein Löwe, der ist viel schneller und viel mächtiger, viel kräftiger, als wir es je sein könnten. Und dadurch wird eines klar, wir brauchen Hilfe. Wenn wir einem Löwen gegenüberstehen würden, wir würden jede Hilfe annehmen, wir selbst könnten gegen ihn nicht bestehen. Und auch im Kampf gegen Satan brauchen wir einfach Hilfe, das müssen wir uns eingestehen. Und wir wollen jetzt einmal an die Christenversammlung in Ephesus denken und den Brief des Paulus an die Christen in Ephesus aufschlagen. Epheser Kapitel 6. Und dort einmal entnehmen, wie wir uns gegen die Machenschaften Satans schützen können. Die Christen in Ephesus, vielleicht das noch vorab, die waren 30 Jahre zu diesem Zeitpunkt, war eine gefestigte Versammlung, kann man sagen. Ne? Und sie hatten eine sehr tatkräftige Liebe gezeigt. Sie hatten alles verbrannt, nicht was mit Okkultismus zu tun hatte. Und trotzdem musste ihnen später in der Offenbarung gesagt werden, dass sie zur ersten Liebe zurückkehren sollten. Also die Gefahr besteht nicht, wenn wir lange in der Wahrheit sind, dass wir zu einer Routine übergehen und dass wir dann so ein bisschen aufgerüttelt werden müssen in unserem Kampf gegen Satan, den Teufel. Und deshalb diese Worte, die Paulus hier schreibt, sollen wir so betrachten, vielleicht als wenn sie an uns, an unsere Versammlung gerichtet sind. Kapitel 6, Abvers 10. Schließlich erwerbt euch weiterhin Kraft im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Legt die vollständige Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Machenschaften des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringen geht nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Regierungen, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geistermächte in den himmlischen Örtern. Darum nehmt die vollständige Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alle Dinge gründlich getan habt, standhalten könnt. Paulus spricht hier von einer Waffenrüstung, mit deren Einzelheiten wir uns gleich noch etwas beschäftigen werden. Und er wählt im Vers 11 dieses Wort Machenschaften. Und wer die Studienbibel mit hat, in der Fußnote wird dazu gesagt, listige Handlungen oder Methoden, ne, die der Satan und auch die Dämonen benutzen, um uns vom wahren Weg abzubringen. Und was kann das sein? Wie sehen diese Methoden aus, die Satan und die Dämonen heute anwenden? Nun, im Grunde genommen kann man sagen, das sind Dinge, die ganz natürlich sind und die benutzt er, um sie für seine Zwecke auszunutzen. Ein Beispiel. Der Mensch ist von Natur aus neugierig, nicht? Wenn der Mensch nicht neugierig wäre, wären nie Erfindungen gemacht worden. Nicht? Wir sind also geneigt zu hinterfragen, warum ist das so, wie kommt das und so weiter. Und das ist nicht schlecht. Aber der Satan benutzt das jetzt für seine Zwecke, um zu sagen, im geistigen Bereich sind Dinge, die sind für dich verborgen, aber du kannst das erfahren. Und fordert Menschen praktisch auf durch verschiedene Dinge, durch Alphabettafeln, durch das Befragen von Horoskopen und ähnlichen Dingen oder von Medien sogar, nicht? Menschen, die jetzt als Verbindungen zwischen der Geisterwelt und Menschen dienen, Verbindung aufzunehmen und hinter den Vorhang sozusagen zu schauen. Er nutzt die Neugier des Menschen aus. Also eine rein natürliche Sache versucht er für seine Zwecke einzuspannen. Und das macht er auf eigentlich jedem Gebiet so. Zum Beispiel die Musik, etwas sehr Schönes, nicht? Auch wir singen zu Beginn unserer Zusammenkünfte. Aber durch bestimmte Arten von Musik wird heute besonders jungen Menschen etwas vermittelt, was weniger erfreulich ist. Es sind sehr gewaltbetonte Texte oder Texte, die von Sex und Unmoral handeln. Es gibt verschiedene Arten von Musik. So wurde zum Beispiel über die Heavy-Metal-Musik geschrieben von einem Autor namens Karl Raschke in seinem Buch Painted Black. Er schrieb, sie geht vom Erzfeind persönlich aus. Das sagt ein Außenstehender, nicht? Diese Musik, Heavy Metal, Schwermetallmusik auf gut Deutsch, geht vom Erzfeind persönlich aus. Dann die Rap-Musik, nicht? Eine Gossensprache in Reimform. Ich sagte einmal zu einem Arbeitskollegen, wie könnte ich das einer Zuhörerschaft erklären, Rap-Musik? Und da sagte er nach einer Weile Überlegung zu mir, nun, Sie könnten am besten sagen, da stehen drei Leute um eine Mülltonne herum und unterhalten sich über den Inhalt. Ne? Gut, soweit seine Erklärung zum Titel Rap-Musik, nicht? Manche Titel dieser Rap-Musik handeln von sozialen Missständen, das ist wahr, aber noch viel mehr handeln sie von anderen Dingen, die auch wieder schlechte Botschaften besonders jungen Menschen vermitteln sollen. Und man kann das dann erkennen an ihrer Kleidung, an ihrer Körperhaltung, an ihrem Benehmen anderen gegenüber. Auch Rassenstolz gehört zu diesen listigen Anschlägen, die Satan benutzt, nicht, dass sich eine Rasse der anderen überlegen fühlt. Da hat man einen interessanten Versuch gemacht mit amerikanischen Studenten. Man hat ihnen also gewisse bestimmte Völkergruppen vorgelegt und gegen die, die schon bekannt waren, nicht, haben sie sowieso Vorurteile angemeldet. Aber man hat in dieser Liste auch drei Völkergruppen aufgezeichnet, die es überhaupt nicht gibt. Die Danier, die Pirener und die Walloner, ne? Die gibt es überhaupt nicht. Aber die Menschen, die Vorurteile hatten von den Studenten, die haben auch diese Völkergruppen angekreuzt, nicht? Und haben gesagt, auch gegen die haben wir was, nicht? Obwohl die überhaupt nicht existent sind, nicht? Und das zeigt, wie tief eingefleischt dieser Rassenstolz sein kann und dass er wirklich zu einer Schlinge werden kann. Auch Abtrünnige, das heißt Menschen, die vielleicht einmal Zeugen Jehovas waren und sich abgewandt haben und heute ihr einziges Ziel darin sehen, andere von diesem Weg der Wahrheit abzuziehen, können eine Schlinge darstellen, wenn wir ihnen Gehör schenken. Wir müssen diese Dinge wirklich von uns weisen, damit wir nicht in diese Schlinge, in diese listigen Machenschaften Satans hineintappen. Kehren wir zurück zum Brief des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus. Er sagt im Vers 12, spricht er von einem Ringen gegen böse Geistermächte. Also das Wort Ringen oder Ringkampf vermittelt nicht den Eindruck eines Zweikampfes auf Distanz, nicht so 10 Meter Abstand, nicht, und dass die Leute dann auf sich feuern, sondern Ringen ist Anfassen, nicht, und direkt Ringen mit einem Gegner, ein richter Zweikampf Mann gegen Mann. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist das furchterregend, nicht? Dann man könnte kaum standhalten gegen ein Geistgeschöpf. Wir brauchen wirklich Gottes Hilfe, denn Satan möchte uns durch diesen Ringkampf, diesen symbolischen Ringkampf aus dem Gleichgewicht bringen. Er möchte, dass wir unsere Denkkraft verlieren, dass wir unseren Herzensfrieden verlieren und dass wir unweise Entscheidungen treffen. Das möchte er erreichen, ne? Interessant ist auch der Ausdruck Regierungen im Vers 12. Also die bösen Geistermächte, die gehen nicht mal so unorthodox hier und dort vor, sondern sie sind wie eine Regierung zusammengeschlossen. Das heißt, sie haben auch ihre Minister, allerdings für Böses tun, nicht? Wir müssen also nicht erwarten, dass da so ein Zufallsprinzip vorhanden ist, sondern dass sie richtig gezielt Böses verüben. Mit Absicht und mit Methode und mit Planung, dass sie sich sozusagen auch beraten. Und deshalb müssen wir der Aufforderung des Paulus im Vers 13 Beachtung schenken, nämlich die vollständige Waffenrüstung anzuziehen und alle Dinge gründlich zu tun. Für Halbherzigkeit ist im Kampf gegen böse Geistermächte kein Platz. Das würde Satan sofort ausnutzen, wenn er irgendeine Schwachstelle in unserer Waffenrüstung, die wir jetzt besprechen möchten, ausmachen würde. Lesen wir nun, was diese Waffenrüstung ausmacht. Und stellen wir uns dabei so einen alten römischen Soldaten vor jetzt, nicht? Wie er gekleidet ist, wie wir ihn vielleicht in Filmen schon einmal gesehen haben. Ab Vers 14. Steht daher fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und eure Füße beschuht mit der Ausrüstung der guten Botschaft des Friedens. Vor allem nehmt den großen Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Geschosse dessen, der böse ist, auslöschen könnt. Auch nehmt den Helm der Rettung und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, entgegen. Und jetzt noch etwas sehr Wichtiges, Vers 18. Während ihr fortfahrt, mit jeder Art von Gebet und Flehen bei jeder Gelegenheit im Geist zu beten, und hierzu bleibt wach mit aller Beharrlichkeit und mit Flehen für alle Heiligen. Wenden wir uns vielleicht dem Lendengurt zu im Vers 14. Nicht? Die Lenden befinden sich also hier, und vielleicht kennst du das aus dem Auto. Nicht? Da gibt es ja so Autositze, die haben eine Stütze für die Lendenwirbelsäule, sehr angenehm. Ne? Und genau das soll auch hier bei der Waffenrüstung der Fall sein. Die Wahrheit soll uns Halt verleihen, eine Stütze sein, damit wir als Christen symbolisch gerade stehen können. Ne? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für uns als Christen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit soll ein bestimmtes Organ besonders schützen, nämlich das Herz. Den Sitz unserer Beweggründe, unserer Motive, das, was uns antreibt. Wenn falsche Beweggründe in unser Herz eindringen, nicht, dann ist das schlimm, nicht? Dann ist das wie eine böse Verletzung, dann hatten wir vielleicht versäumt, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen. Die Füße beschuht mit der Ausrüstung der guten Botschaft des Friedens. Das ist unser Predigtdienst. Ein ganz wichtiger Aspekt der Waffenrüstung, das möchte ich mal veranschaulichen. Ich habe mal vor Jahren von einer netten Veranschaulichung gehört, die auf einem Kongress gezeigt wurde. Damals hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Da erschien dann auf der Kongressbühne tatsächlich so ein vollständig gekleideter römischer Soldat. Ne? So richtig so, wie wir es hier gelesen haben, mit Helm und Schwert und Schild. Und der stand da so, und der Bruder hat dann diese Waffenrüstung, die einzelnen Teile, vorgelesen. Und das stimmte auch alles, nur er hatte keine Schuhe an. Ne? Und dann sagte der Bruder, du, in der Bibel steht aber, du brauchst Schuhe. Ne? Und der Soldat, der hüpfte so auf der Stelle und sagte, brauche ich nicht. Ich habe Hornhaut, ne? Ich brauche keine Schuhe. Und der Bruder sagt, aber hier steht, dass du Schuhe brauchst. Und Gottes Wort kann nicht lügen. Ne? Ich brauche keine Schuhe. Jedenfalls, das war natürlich nur gespielt auf der Bühne, er ging dann von der Bühne und hat sich dann den Zeh gehauen, er tat so, nicht, als wenn er sich den Zeh haut. Du kennst das ja, du gehst nachts durchs Schlafzimmer, willst deinen Partner nicht wecken, nicht, und dann haust du gegen die Bettkante, nicht. Da hoppst du aber auf einem Bein durchs Zimmer, ne. Und das tat er dann auch auf der Bühne. Und was war die Folge? Er verlor seinen Helm von Kopf vor lauter Rumhopsen, er schmiss sein Schwert weg, er schmiss sein Schild weg und hielt sich seinen Fuß. Ne? Und dann sagte der Bruder zu ihm, guck dich mal an, Soldat. Jetzt fehlt dir sogar der Helm, das Schwert und der Schild, nur weil du keine Schuhe angezogen hast. Seht, Brüder, und so wichtig ist der Predigtdienst. Jehova macht das nicht, um uns irgendwas Gemeines aufzudrücken. Nicht? Manchmal ist es schwer. Ich komme manchmal auch nach Hause und denke, jetzt bist du noch verabredet. Am liebsten wäre es dir, Füße hochzulegen und auszuruhen. Nicht? Aber du machst dich auf und du gehst und hinterher fühlst du dich wunderbar. Nicht? Der Predigtdienst ist ein wichtiger Bestandteil der Waffenrüstung. Wenn wir es versäumen, in den Predigtdienst zu gehen, wenn wir sogar untätig werden würden, würden wir ganz schnell auch andere Teile der Waffenrüstung einbüßen. Unseren Helm der Rettung, unseren Schild des Glaubens, unser Schwert vielleicht beiseite legen. Nur weil wir es versäumt haben, die Schuhe anzuziehen. Beschut mit der guten Botschaft des Friedens, beachten wir also auch diesen Teil der Waffenrüstung. Dann im Vers 16, vor allem nehmt den großen Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Geschosse dessen, der böse ist, auslöschen könnt. Also damals gab es solche Ganzkörperschilde, nannte man das. Und wenn dann der Pfeilhagel kam von den feindlichen Soldaten, manchmal waren da so kleine brennbare Behälter dran und die Pfeile verursachten dann hässliche Brandwunden oder führten den Tod herbei, waren so wie Molotow-Cocktails, kann man sagen. Und wenn das dann so hereinprasselte über einen Soldaten, dann konnte er sich hinter diesem Schild verbergen, nicht? Und warten, bis das alles abgeprallt war und dann weiter vorwärts gehen. Und dieser große Schild des Glaubens ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Ein wichtiger Bestandteil ebenfalls der Waffenrüstung, den wir nicht beiseite legen dürfen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Wie können wir diesen Schild groß gestalten? Nun, Jehova gibt uns viele Hilfen zur Verfügung. Durch den Predigtdienst können wir unseren Glauben bewahren, stärken, durch Zusammenkünfte, durch das eigene Bibelstudium, durch Bibellesen, durch das Nachsinnen über Bibeltexte. All das trägt dazu bei, unseren Glauben zu stärken. Und hier habe ich auch etwas mitgebracht, in Kleinformat. Ich habe es auch ein bisschen in Größe, aber ich dachte, das reicht. Muss ich nicht so schwer schleppen. Ein Segelschiffchen, ne, ist das. Und wenn wir mal annehmen, der Rumpf, das ist unser Glaubensschiff. Ne? Wir haben im Laufe der Zeit uns einen schönen Glauben erworben und wir sind nun bemüht, uns im Meer der Menschheit zu beweisen mit unserem Glauben. Nicht? Ein Segelschiff wird durch was angetrieben? Durch Wind, nicht? Durch den Wind wird er angetrieben, das Segelschiff. Aber nur dann, wenn es auch Segel gesetzt hat. Wenn wir den Wind mit Gottes Geist vergleichen, der für uns alle zur Verfügung steht, wenn wir ihn darum bitten, so werden wir nur angetrieben, wenn wir dem Geist Segelfläche bieten. Wenn wir dem Geist, dem Heiligen Geist Gottes, keine Segelfläche bieten, dann bleiben wir stehen, nicht? Dann dümpeln wir nur auf der Stelle und irgendwann wird uns schlecht werden, nicht? Seekrank werden. Wir beschweren uns über die Reise. Alles ist uns zu viel, nicht? Aber wenn wir Segelfläche setzen und der Geist uns vorwärts treibt, dann macht uns das auch Freude, nicht? Dem Geist Segelfläche bieten. Und das können wir, die Segelfläche ist unser Predigtdienst, sind unsere Zusammenkünfte, ist das Bibelstudium, ist das Nachsinnen über Gottes Wort. Das ist unsere Segelfläche. Deshalb bieten wir dem Geist immer diese Segelfläche, damit Jehova uns vorwärts treiben kann, nicht? Damit wir vorwärts kommen, dann macht uns das wirklich Freude, ein Christ zu sein. Im Vers 17 hatten wir noch den Helm des Glaubens, der unsere Denkkraft behütet. Und dann natürlich Gottes Wort, das Schwert des Geistes. Und wir sollten uns gut mit Gottes Wort vertraut machen. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein Soldat in der Schlacht, erst wenn ihm der feindliche Soldat gegenübersteht, sich mit dem Schwert vertraut macht, nicht so ein paar Luftschläge macht. Das ist zu spät, nicht? Man muss sich vorher damit vertraut machen, man muss gut üben, damit man es gut handhaben kann, um menschliche Philosophien beiseite zu schaffen, die uns so Tag für Tag umgarnen, dass alles nicht so schlimm ist, dass alles wieder gut wird, nicht? Was uns die Menschen so einreden wollen. Das können wir mit Hilfe von Gottes Wort zunichte machen und auf die wirkliche Hoffnung, nämlich auf Gottes Königreich, aufmerksam machen. Ja, und ein gut angezogener Soldat mit allem, was dazugehört, dem würde es nichts nützen, Vers 18, wenn er einschlafen würde. Nicht? Dann würde ihm seine ganze Waffenrüstung nichts nützen. Und wachsam zu bleiben, dabei ist uns das Gebet behilflich. Hier wird jede Art von Gebet genannt. Das heißt, nicht nur Bitten, die wir vielleicht an Gott richten, sondern auch einmal Dankeschön zu sagen, wenn uns etwas gelungen ist, wenn uns etwas Freude gemacht hat, wenn wir etwas Schönes erlebt haben, nicht? Für andere zu bitten in der Versammlung, von denen wir wissen, sie machen eine schwere Zeit durch vielleicht Krankheit oder große Belastung, psychische Belastung in der heutigen Zeit, vielleicht wirtschaftliche Schwierigkeiten, sehr darunter zu leiden haben, Arbeitslosigkeit, dass wir sie in unser Gebet mit einschließen, dass Gott ihnen Kraft geben mag, dass sie nicht aufgeben, dass sie weiterlaufen. Das ist jede Art von Gebet. Ja, das ist die Hilfe, die Jehova uns zur Verfügung stellt. Das war also nicht nur für die Christen in Ephesus gedacht. Warum sollte Satan uns in Ruhe lassen? Er hat keinen Grund dazu. Seine Zeit läuft ab und jeder, der sich auf Jehovas Seite stellt, ist für ihn ein Angriffsziel. Aber Jehova sorgt vor, er gibt uns genügend Hilfe und Kraft und stellt uns jede Art Hilfe zur Verfügung, die wir nur bekommen können. Es ist nur an uns, sie anzuziehen und Gebrauch davon zu machen, was Jehova uns alles so gibt. Auch die Früchte des Geistes, die in Galater Kapitel 5 erwähnt werden, ab Vers 19, können uns eine Hilfe sein, Satan zu widerstehen. Die Liebe zu Jehova und zu unseren Brüdern lässt keinen Platz für den Teufel. Nicht? Sein Hauptmerkmal ist der Hass. Und wenn wir Liebe bekunden, nicht, das schreckt ihn ab, so etwas. Liebe zu Jehova und zu unseren Glaubensbrüdern ist ein wirksames Gegenmittel. Die Milde besänftigt Zorn und verhindert Streit unter unvollkommenen Menschen. Die Selbstbeherrschung hilft uns, Schlechtes zu meiden. Es bedeutet natürlich einen Kampf für uns und dass wir unseren Sinn ständig mit guten Dingen auch nähren müssen. Aber wir können diesen Kampf gewinnen, so viel ist sicher. Christen im ersten Jahrhundert haben ihn gewonnen und wir können ihn auch gewinnen. Die Freude, die Jehova uns gibt in der heutigen Zeit, ist ein gutes Gewissen, ist die Befriedigung, dass wir seinen Willen tun und so wie wir es eingangs gesungen haben, dass wir die Freude haben, ihm eine Grundlage zu liefern, dass er dem, der ihm höhnt, das ist Satan, eine Antwort liefern kann, indem er sagen kann, hast du gesehen? Und da könnten wir unseren eigenen Namen einsetzen, dass er treu auf meiner Seite steht oder dass sie treu auf meiner Seite steht, trotz all der Schwierigkeiten, die du ihnen bereitest. Das können wir durch unser eigenes Leben beweisen und Jehovas Herz höher schlagen lassen. Das ewige Leben wird ganz bestimmt kommen, von dem die Bibel spricht. Für mich persönlich ist immer faszinierend Offenbarung Kapitel 7, wo der Johannes eine große Volksmenge sah, die aus einer großen Drangsal herauskam, die uns noch bevorsteht. Diese große Volksmenge, die gab es damals noch nicht, die hat er nur in einer Vision gesehen. Aber heute gibt es diese große Volksmenge und wir dürfen dazugehören. Und das ist ein ganz starker Glaubensbeweis, dass auch alles andere, was in der Offenbarung steht, so eintreffen wird. Es wird ewiges Leben geben. Die Toten werden wiederkommen. Alle Arten von Krankheiten werden zunichte gemacht, werden geheilt werden. Wir werden zur Jugendkraft zurückkehren, auch wenn unser Widersacher uns heute etwas anderes einreden will. Ich habe neulich eine ganz interessante Erfahrung gesehen im Fernsehen. Da hat man Studenten Schokolade vorgesetzt, nicht? Erwachsenen Menschen hat man Schokolade vorgesetzt und zwar zwei schöne Stücken Pralinen, ne? Und hat gesagt, wenn sie bereit sind, eine einzige Stunde zu warten, dann kriegen sie statt der zwei Stücken vier Stücken Schokolade, ne? Was meint ihr, was die meisten gemacht haben? Weg waren die zwei Stücken. Die haben sich gesagt, wer weiß, was in der einen Stunde ist und ob die sich das nicht noch anders überlegen, ne? Und so sind die meisten Menschen auch heute eingestellt. Sie nehmen lieber das mit, was sie heute so an Vergnügungen bekommen können und sind nicht bereit, auf das zu warten, was Jehova versprochen hat, ewiges Leben. Aber wir sollten nicht zu denen gehören, die heute schon alles mitnehmen, nicht? Und sagen, wer weiß, was da kommt. Wir sollten unseren Glauben so festigen, dass wir wirklich überzeugt sind, dass das, was Jehova verheißen hat, immer eintrifft. Ewiges Leben auf einer gereinigten Erde. Behalten wir aber im Sinn, was Jesus gemäß Matthäus 24, Vers 13 gesagt hat. Wer bis ans Ende ausgeharrt haben wird, der wird gerettet werden.